Jean Ziegler, was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. Kannst du es auch kaum fassen? Wir leben auf einem Planeten, der vor Reichtum nur so strotzt, auf dem aber gleichzeitig jeden Tag tausende Kinder sterben, weil es nicht genug Nahrung für sie gibt. Schuld daran ist nicht zuletzt ein System, das die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher macht. Der Kapitalismus. Das kapitalistische Streben nach ständigem Wachstum vergiftet Böden und Meere und bedroht das Klima. Auf der einen Seite unseres Planeten beutet es die Menschen aus, auf der anderen macht es sie zu blinden, unglücklichen Konsumenten. Wie kann es sein, dass wir nichts daran ändern? In diesen Blinks erklären wir dir nicht nur, wie der Kapitalismus entstand und wie er so groß und mächtig werden konnte. Wir zeigen dir auch, wieso es so schwierig ist, dieses System zu überwinden, obwohl es doch offensichtlich so viel Schaden anrichtet. Jean Ziegler ist sich sicher, dass der moderne, global wütende Kapitalismus nicht mehr zu reformieren ist. Wir müssen ihn abschaffen und stattdessen für die kraftvolle Utopie einer gerechteren Welt kämpfen. Blink Nummer 1. Der Kapitalismus entsprang dem Feudalismus und generiert Gewinne durch Mehrwert. Wie bewandert bist du in Sachen Wirtschaftsgeschichte? Geht so? Kein Problem. In diesem Blink führen wir dich erst einmal ein wenig in der Zeit zurück. Genauer gesagt, zu den Anfängen des kapitalistischen Systems. Denn um den heutigen globalen Kapitalismus zu verstehen, müssen wir uns die Bedingungen seines Entstehens ansehen. In Europa setzte sich im Mittelalter der Feudalismus als Gesellschaftsform durch. Eine Zweiklassengesellschaft aus adligen Lehnsherren und sogenannten Leibeigenen. Die Adligen besaßen Grund und Boden, den ihre besitzlosen Leibeigenen bearbeiteten. Die Leibeigenen leisteten Frondienste für ihren Grundbesitzer. Im Gegenzug gewährte er ihnen Schutz und einen Platz zum Leben. Wirklich frei waren sie nicht, doch im Gegensatz zu Sklaven besaßen Leibeigene gewisse Persönlichkeitsrechte. So konnten sie beispielsweise mit Genehmigung heiraten und durften, anders als Sklaven, nicht einfach verkauft werden. Diese Gesellschaftsform hatte im Vergleich zum Kapitalismus einen Nachteil. Sie brachte dem adligen Grundbesitzer keinen solchen Mehrwert ein, wie ihn der spätere Kapitalist erzielen konnte. Denn mit den richtigen Maschinen und Produktionsstätten ließ sich ab einem gewissen Zeitpunkt schlicht mehr Geld bzw. Kapital verdienen als mit dem bloßen Besitz von Grund und Boden. Dazu stellt der Besitzer von Produktionsmitteln wie zum Beispiel Maschinen, Stoffen und Hallen Arbeiter an und zahlt ihnen einen möglichst geringen Lohn. Das Ergebnis ihrer Arbeit, die Waren, verkauft er auf dem Markt. Die Differenz zwischen dem gezahlten Lohn und den Einnahmen, den er mit der Veräußerung der Waren erzielt, ist der sogenannte Mehrwert. Indem der Kapitalist den Mehrwert wieder in die Produktion investiert, also in bessere Maschinen, größere Hallen und so weiter, wächst sein Kapital mit der Zeit unaufhaltsam. Vor allem in den Städten wurde der Besitz von Maschinen bald wichtiger als der von Grund und Boden. Als Besitzer von Werkzeugen und Maschinen stieg die Klasse des Bürgertums auf. Sie wurde im 18. Jahrhundert eine Gegenmacht zu den Feudalherren. Die Arbeiter hingegen waren wie die Leibeigenen des Feudalismus typischerweise besitzlos und von den Kapitalbesitzern abhängig. Karl Marx bezeichnete den Feudalismus auch als notwendige Vorstufe des Kapitalismus. Denn seiner Ansicht nach unterschieden sich beide Gesellschaftssysteme in ihrer Funktionsweise nicht fundamental voneinander. Blink Nummer 2. Kapitalistische Verbrechen im Namen des Mehrwerts begannen im 18. Jahrhundert und dauern an. Der Kapitalist nutzt die Arbeit anderer. Dabei gilt, dass sein Mehrwert umso größer ist, je weniger er seinen Arbeitern zahlen muss. So schlimm es ist, mit Sklaven lässt sich der größte Mehrwert erzeugen. Daher wundert es dich vielleicht auch nicht sonderlich, dass ein Großteil des europäischen Kapitals von Sklaven erwirtschaftet wurde. Im Jahr 1773 bauten in der ehemaligen britischen Kolonie Jamaika beispielsweise mehr als 200.000 Sklaven unter grausamsten Bedingungen, unter anderem Zuckerrohr, an. Karl Marx errechnete, dass England allein in diesem Jahr mit seinen jamaikanischen Plantagen einen Gewinn von mehr als 1.500.000 Goldpfund erzielte. Mit diesem Kapital baute man in England riesige Fabriken, die vor allem Textil- und Stahlwaren produzierten. Millionen Bauern strömten in die Städte, da sie sich dort bessere Lebensbedingungen und vielleicht sogar ein wenig eigenen Reichtum erhofften. Die meisten erwartete jedoch eine Welt des Elends, der eisigen Kälte, die geprägt war von Gewalt und ständigem Hunger. So wie sie Charles Dickens zum Beispiel in seinem berühmten London-Roman Oliver Twist beschrieben hat. Doch auch heute wütet der Kapitalismus unverändert. Bei einer seiner vielen Reisen als UNO-Sonderberichterstatter erlebte Jean Ziegler dies selbst, beispielsweise beim Abbau von Coltan, einem Erz, das benötigt wird, um Handys und Flugzeuge herzustellen. Niemals wird Ziegler die angsterfüllten Blicke und abgemagerten Körper der Kinder in der kongolesischen Region Kivu vergessen, die dort in den Coltan-Minen für einen Hungerlohn schuften, ständig bedroht von den Gewehren der Miliz. Zwischenhändler kaufen das Coltan auf und veräußern es an Gécamines, eine staatliche kongolesische Minengesellschaft, ohne dass dort jemand nach den Förderungsbedingungen fragen würde. Bestechlichkeit und Korruption sind an der Tagesordnung. Gécamines verkauft das Erz wiederum an multinationale Konzerne, wie in diesem Fall an Glencore, ein Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. 2018 betrug dessen Jahresumsatz beinahe 220 Milliarden US-Dollar. Firmen wie Glencore stört die unmenschliche Kinderarbeit nicht, ganz im Gegenteil. Erst die niedrigen Preise ermöglichen es, sich auf dem Markt durchzusetzen, ohne dabei vom Mehrwert Abstriche machen zu müssen. Blink Nummer 3. Der Oligarchenkapitalismus schaffte erst ab 1990 seinen weltweiten Durchbruch. Du fragst dich vielleicht, wie der Kapitalismus des 18. Jahrhunderts in England zu unserem modernen Kapitalismus mit riesigen Konzernen wie Glencore werden konnte. Dass die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Weltbruttosozialproduktes erwirtschaften, ist nämlich kein Zufall. Die moderne Form des Kapitalismus zeichnet vor allem eines aus: die unglaubliche Macht einiger weniger, sogenannter Oligarchen. Oligarchie bedeutet übersetzt in etwa Herrschaft der wenigen. Nur riesige, mächtige Unternehmen können im Kapitalismus erfolgreich sein, denn sie müssen dafür eine Monopolstellung aufbauen. Wer die Konkurrenz verdrängt bzw. als einziger weiß, wie man ein Produkt herstellt, setzt sich in diesem System durch. Das Monopol garantiert, dass man selbst über den Preis bestimmen kann. Das kapitalistische System neigt darüber hinaus auch zur Multinationalisierung. Dies meint, dass sich das Monopol global und nicht mehr nur innerhalb eines einzigen staatlichen Wirtschaftsraumes durchsetzt. Beide Bewegungen, Monopolisierung und Multinationalisierung, sind im modernen Kapitalismus kein vernachlässigbarer Nebeneffekt, sondern Bedingung für den wirtschaftlichen Erfolg. Den globalen Durchbruch hatte der Oligarchenkapitalismus mit seinen gigantischen Unternehmen, die oft Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen, erst im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Wieso erst so spät? Das liegt vor allem an zwei Dingen. Erstens brach zu diesem Zeitpunkt der kommunistische Ostblock zusammen, der lange Zeit ein Gegengewicht zum kapitalistischen System gebildet hatte. Obwohl an dieser Stelle natürlich auch gesagt werden muss, dass dies kein echter Kommunismus war. Vielmehr hatten wir es mit Diktaturen unter dem Vorzeichen eines falschen Kommunismus zu tun. Mit dem Zusammenfall des Kommunismus verbreitete sich der Kapitalismus dann wie ein Lauffeuer über die ganze Welt. Die zweite Bedingung für den unaufhaltsamen Vormarsch riesiger Konzerne waren die technologischen Fortschritte und Erfindungen. Ohne Errungenschaften wie das Internet wäre es diesen Unternehmen niemals gelungen, so groß zu werden. Sie ermöglichten durch leistungsfähigere Computer beispielsweise schnellere Finanztransaktionen. Das Internet hat nicht zuletzt auch einen globalen Wirtschaftsraum erschaffen. Blink Nummer 4. Der Kapitalismus schafft Ungleichheit und beutet dabei den globalen Süden aus. Multis wie das bereits erwähnte schweizerische Unternehmen Glencore beuten nicht nur aus, sie tricksen auch sonst, wo es nur geht. Ein wichtiger Punkt sind die Steuern. Wer Steuern spart, kann seine Gewinne auf diese Weise weiter erhöhen. Auch das ist ein Teil des kapitalistischen Systems. Den Verlust trägt die breite Masse. Der Sozialstaat ist eine der größten gesellschaftlichen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts. Er garantiert seinen Bürgern grundsätzliche Hilfen wie eine Krankenversicherung oder Sozialleistungen, wenn sie einmal nicht arbeiten können. Wenn Unternehmen mit riesigen Umsätzen wie Glencore oder auch Apple oder Amazon Steuern entweder gar nicht oder in zu geringem Umfang zahlen, dann schadet das dem Sozialstaat. Denn er finanziert sich nicht zuletzt durch Steuern. Selbst einer der reichsten Staaten der Welt, Deutschland, produziert so Massenarbeitslosigkeit und Armut. Was passiert, wenn der Sozialstaat nicht mehr funktioniert, zeigt sich in als sozial schwach geltenden Vierteln wie Berlin-Neukölln. Dort kann es dazu kommen, dass Lehrer ihren Schülern Essen mit in den Unterricht bringen. Die Steuerflucht von Superreichen vergrößert außerdem die Ungleichheit. Die 85 reichsten Milliardäre hatten im Jahr 2017 so viel Geld angehäuft wie die 3,5 Milliarden ärmsten Menschen der Welt. Auch dies ist kein Zufall, sondern ebenfalls ein Symptom des zu Monopolen neigenden Kapitalismus. Man könnte nun denken, aber reiche Länder helfen doch ärmeren Ländern, betreiben Entwicklungsarbeit. Doch das stimmt nicht. Sie helfen nicht, sondern beuten aus. Es fließt weit mehr Kapital von Süd nach Nord, in Form von Arbeitskräften und natürlichen Ressourcen, als umgekehrt. Das Wenige, was zurückfließt, ist kaum mehr als der Tropfen auf den heißen Stein. Die Hauptschuld daran, dass der globale Süden nicht auf eigenen Füßen stehen kann, tragen nämlich die Staatsschulden der Entwicklungsländer. Was arme Länder einnehmen, müssen sie in Zinszahlungen und die Schuldentilgung stecken. Eine andere Art, schuldenlos zu werden, ist die Privatisierung vormals staatlicher Unternehmen. Diese werden den Geldgebern überschrieben und die erwirtschafteten Einnahmen fließen aus dem Land ab. Langfristig also alles andere als ein gutes Geschäft. Und dennoch, Kapitalisten behaupten, das kapitalistische System schaffe Wohlstand und wollen darum noch mehr Kapitalismus. Diese Argumentation schauen wir uns im nächsten Blink genauer an. Blink Nummer 5. Befürworter des Kapitalismus wollen trotz aller Probleme noch mehr Neoliberalismus. Man sollte nun denken, jeder halbwegs vernünftige Mensch wäre dafür, den Kapitalismus stärker zu regulieren, bei all der Ungleichheit, Armut und Zerstörung, die er verursacht. Doch weit gefehlt. Die Argumente der Kapitalismusbefürworter gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Mit den Schlagwörtern Freiheit und Liberalismus assoziieren die meisten von uns erst einmal etwas Positives. Genau das machen sich gewiefte Kapitalisten zunutze. Menschen wie der Bankier und ehemalige Präsident der Weltbank James Wolfensohn sind der Überzeugung, dass das Kapital noch freier fließen müsse als bisher. Nicht mehr, sondern weniger Regulation und Interventionen durch Staaten fordern sie. Stateless Global Governance nennt sich diese Idee, von der Kapitalisten wie Wolfensohn überzeugt sind. Ein anderer Befürworter ist Peter Brabeck-Letmathe, bis 2017 Präsident des Verwaltungsrates des Schweizer Konzernriesens Nestle. Er argumentiert, dass niemals in der Geschichte der Menschheit der Wohlstand so groß und so viele Menschen so frei gewesen seien wie im 21. Jahrhundert. Beide sind überzeugt davon, dass nur ein vollkommen frei fließendes Kapital den maximalen Gewinn schafft. Sie sehen den Kapitalismus als eine Art Naturgesetz. Dabei verschweigen sie jedoch all die bereits erwähnten negativen Auswirkungen eines freien, unregulierten Marktes. Begründet wird ein solches Denken häufig mit dem sogenannten Trickle-Down-Effekt. Erdacht hat dieses Theorem der berühmte schottische Denker und Begründer der klassischen Nationalökonomie Adam Smith. Er beschreibt, dass das Kapital von ganz allein von oben nach unten fließt, dass also eine boomende Wirtschaft Wohlstand für alle produziert, indem Einnahmen über höhere Löhne nach unten weitergereicht werden. Aber der Effekt funktioniert nicht, da Smith weder die Gier noch den Machthunger in seine damals noch nicht erprobten Theorien einbezog. Seine Idee hält der Realität in keinster Weise stand. Auffällig ist bei all dem auch, Oligarchen und Multis bekämpfen sich gegenseitig mit allen nur erdenklichen Mitteln, um den anderen vom Markt zu drängen und sich ein noch größeres Stück vom Kuchen abzuschneiden. Doch wenn man den Kapitalismus in seiner Gesamtheit infrage stellt, bilden sie eine geschlossene Verteidigungslinie. Blink Nummer 6. Schuld am globalen Elend ist nicht der Einzelne, sondern die strukturelle Gewalt des Kapitalismus. Die offensichtliche Frage ist, wieso gibt es nicht viel mehr Widerstand gegen den Kapitalismus? Wo sind die Aufstände? Wieso tut niemand etwas? Weil das System uns gewissermaßen gefangen hält. Das Problem sind nämlich nicht die einzelnen unmoralisch handelnden Unternehmen, es ist die strukturelle Gewalt, die der Kapitalismus ausübt. Es geht nicht darum, ob die Präsidenten von Nestle oder von Glencore gute oder schlechte Menschen sind. Es geht darum, dass die Struktur des Kapitalismus per se schlecht ist. Egal ob Präsident oder Otto-Normalverbraucher. Wir alle sind einem Phänomen unterworfen, das Soziologen als strukturelle Gewalt bezeichnen. Wie es funktioniert, haben wir bereits gesehen. Strukturelle Gewalt wohnt dem Kapitalismus inne, da zum Beispiel seine Mehrwertschaffung auf der Ausbeutung anderer beruht. Dieser strukturellen Gewalt können wir nicht entgehen. Dem Westen geht es im Gegensatz zum globalen Süden vordergründig vor allem wirtschaftlich gut. Aber die Konsumgesellschaft, mit der sich der Kapitalismus selbst am Leben hält, produziert über die programmierte Obsoleszenz nicht nur viel Müll, sie macht, wenn überhaupt, nur kurzfristig glücklich. Immer neue Wünsche und Bedürfnisse werden in unser Hirn verpflanzt. Das dauernde Konsumieren müssen erzeugt ein Gefühl des Nichtgenügens. Eine zentrale Rolle spielt dabei Werbung. Sie ist verantwortlich für einen ständig gefühlten Mangel und ist damit das wichtigste Instrument des Kapitalismus. Doch auch fernab der Konsumgesellschaft sind wir der Gewalt des Kapitalismus ausgeliefert. Er verpestet die Städte und produziert schadstoffreiches Essen. So nimmt laut einer Studie der EU jeder europäische Verbraucher jährlich das Äquivalent von 5 Litern Pestiziden zu sich. Und auch der bewusste Verzicht ändert das System nicht. So können wir uns zwar dafür entscheiden, gewisse Kleidung nicht zu kaufen. Doch solange es den Kapitalismus gibt, wird sich nichts ändern. Egal, wo wir uns befinden, ob in einer Textilfabrik in Bangladesch, in der Jugendliche für einen Hungerlohn Markenkleidung von Zara oder Spectrum Sweater herstellen, oder in einem europäischen Land. Der Kapitalismus bestimmt, was wir wollen, was wir essen, wie es in unserer Stadt aussieht. Wir können uns nicht entziehen. Was also sollen wir tun? Blink Nummer 7. Der Kapitalismus lässt sich nicht reformieren, deshalb müssen wir ihn zerstören. Du wirst dir nun vielleicht schon lange gedacht haben, aber trotzdem ist doch nicht alles schlecht am Kapitalismus. Denn er erscheint als kreativste und erfindungsreichste Gesellschaftsform der Geschichte. Indem er Kapital und Begabung bündelt, erschafft er auch unglaubliche Produktionssteigerungen und Wissenszuwächse. In den Laboren von Pharmaunternehmen wie Novartis oder Sanofi wird beispielsweise fast jeden Monat ein neues Medikament entwickelt. Da liegt es doch scheinbar nahe, die positiven Aspekte des Kapitalismus beizubehalten und ihn bloß ein wenig zu begrenzen, ihn vielleicht abzuschwächen, zu verbessern. Für Jean Ziegler ist das eindeutig zu wenig. Er fragt, ob es denn möglich gewesen wäre, den Kolonialismus zu verbessern, und liefert die Antwort gleich mit. Nein, natürlich nicht, auch wenn dieser beispielsweise bedeutsame Bauten hervorgebracht hat. Der Kapitalismus und mit ihm die mächtigen Oligarchen gehört laut Ziegler in den Mülleimer der Geschichte, genauso wie es zur Zeit des Feudalismus mit den Kaisern und Grafen geschah. Doch wo sollen wir beginnen? Protest ist im Gegensatz zu früher schwierig, da die Oligarchen gesichtslos sind. Die Zeiten, in denen Arbeiter großer Unternehmen ihre Bosse kannten, sind vorbei. Die Oligarchen von heute sind meist anonym und leben weit von ihren Unternehmen entfernt. Wir müssen stattdessen für die Utopie einer besseren, gerechteren Welt kämpfen. Utopie klingt erst einmal weltfremd, doch wenn wir uns ansehen, wie im Laufe der Geschichte viele Utopien zur Realität wurden, dann ist die Abschaffung des Kapitalismus machbarer, als wir vielleicht denken. Denk einmal an die Rechte der Frauen. Jahrhundertelang war die Emanzipation der Frauen eine Utopie. Heute ist sie real, zumindest weit fortgeschritten, wenn wir unsere heutige Zeit mit dem 19. Jahrhundert vergleichen. Und auch die Werte der Französischen Revolution, wie die Souveränität des Volkes oder universale Menschenrechte, waren einst utopisch. Welche Utopie genau den Kapitalismus ersetzt, wird sich noch zeigen. Ziegler behauptet hier erst gar nicht, die richtigen Antworten zu kennen. Aber er ist sich sicher, die Revolution muss geschehen. Danke, dass du dir »Was ist so schlimm am Kapitalismus?« von Jean Ziegler angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der Kapitalismus sich gern als alternativlos präsentiert. Kapitalisten behaupten, der Kapitalismus schaffe Wohlstand und wäre dabei die gerechteste Organisationsform, die je erdacht wurde. Dabei wird jedoch verschwiegen, was alles schiefläuft. Der Kapitalismus ist verantwortlich für unzählige jahrhundertelange Verbrechen an der Menschheit. Für Hungerkrankheiten, für die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Als ob das noch nicht genug wäre, bedingt der Kapitalismus dabei auch noch eine ungerechte Verteilung. Die viel zitierte Schere zwischen Nord und Süd, aber auch innerhalb der Länder zwischen Arm und Reich, geht immer weiter auseinander. Natürlich ist nicht alles schlecht am Kapitalismus. Dennoch, er ist genauso wenig reformierbar wie der Kolonialismus. Deshalb muss er abgeschafft werden. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches »Was ist so schlecht am Kapitalismus?« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.